Ich habe vor einiger Zeit ein Gebet gelesen, das lautete etwas so. Hallo Gott, ich dachte, du bist gut zu denen, die dir von ganzem Herzen vertrauen. Von wegen. Den gottlosen Atheisten geht es gut, denen du scheißegal bist, die sich einen Scheiß darum kümmern, was du denkst. Denen geht es gut. Sie sind gesund, haben alles, was sie brauchen, machen sich keine Sorgen, haben immer einen Job, leben im Luxus und müssen sich nicht den ganzen Tag durchquälen wie ich. Sie machen sich keine Gedanken darüber, ob das, was sie leben, moralisch okay ist oder in deinem Sinne. Sie leben einfach und sind happy. Dabei brüsten sie sich sogar noch damit, wenn sie lügen und betrügen und dabei reich werden. Mit großer Klappe lästern sie gegen andere und spotten gegen dich. Der da oben merkt doch eh nichts, sagen sie. Dich scheint das nicht zu jucken, Gott. Ich habe das Gefühl, dass es für die Katz ist, ob ich nach dir frage und versuche, gläubig zu sein. Es ist umsonst, dass ich versuche, so zu leben, wie es dir gefällt. Großes Glück bringt mir das jedenfalls nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Mein Gott, bin ich enttäuscht vom Leben und von dir. Amen. Ist das ein Gebet? Ist das nicht eher eine Gotteslästerung? Darf man so beten? Darf man so mit Gott reden? Oder sogar, oder über ihn? Das Schockierende, dieses Gebet steht in der Bibel. Ich habe es nur ein bisschen in Straßensprache neu formuliert. Der erste Teil des Psalms 73, ein Gebet Asafs, steht da drüber. Ein Gebet aus der Bibel. Der zweite Teil aus Psalm 73, um den es nachher auch noch gehen wird, kommt ganz oft im Gottesdienst vor. So als Text, als liturgisches Gebet. Aber dieser Teil, den ich eben gelesen habe, wird klammheimlich oft unter den Tisch fallen lassen. Da steht dann, wir beten jetzt gemeinsam Psalm 73, die Verse 1 bis 2 und 23 bis 28. Die Verse 3 bis 22 ist das, was ich gerade gelesen habe, kann man der Gemeinde nicht zumuten. Könnte die Leute verstören. Könnte ja jemand in seinen religiösen Gefühlen verletzen. Ist zu heftig. Darf man so beten? Der dänische Christ und Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, nirgendwo wird so deutlich, wie weit wir unter dem Niveau der biblischen Beter stehen, als daran, dass wir so nicht zu beten wagen, wie die Psalmisten es taten. Nirgendwo wird so deutlich, wie weit wir unter dem Niveau der biblischen Beter stehen, als an den biblischen Gebeten, weil wir so nicht zu beten wagen. So ehrlich. Die Psalmen lehren uns, mutig zu sein. Schonungslos ehrlich mit uns vor Gott zu werden in unseren Gebeten. Die Psalmen, die Gebete aus der Bibel lehren uns, dass wir mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen ehrlich vor Gott stehen sollen. Psalm 73 ist ein sogenannter Klagepsalm. Ein Klagepsalm. Es gibt noch Fürbittepsalme oder Lobpsalme oder Dankpsalme. Es gibt auch Klagepsalme. Psalm 73, um den es heute geht, ist ein Klagepsalm. Asaf, der Psalmbeter, klagt Gott, klagt vor Gott mit markigen Worten seine zugegebenerweise wenig edlen und wenig christlichen Gefühle und Gedanken. Ach, so darf man beten? So darf man beten? Ein Klagegebet ist etwas anderes als rumjammern. Darin sind wir gut in Deutschland, da haben wir eine ausgeprägte Kultur entwickelt, im Jammern. Aber nach dem Jammern geht es uns in Wahrheit nicht besser, sondern eher schlechter. Gebet als Klage, ein Klagegebet, heißt, dass wir mit unserem wie auch immer angefüllten Herzen oder auch leeren Herzen zu Gott kommen und uns bei ihm unser Herz ausschütten. Das ist was anderes als rumjammern. Im Klagegebet kommen wir zu Gott und schütten uns bei ihm unser Herz aus. Aber das Erste, was ich sagen möchte, ist, lasst uns aufhören zu jammern, lasst uns anfangen zu beten. Aber das mit der Klage, dass wir damit zu Gott kommen sollen, ist nicht nur erlaubt, so zu beten, sondern es ist auch geboten, so zu beten. Wir haben ja meistens gelernt, die negativen Dinge des Lebens runterzuschlucken. Unsere Trauer, unsere Enttäuschung übers Leben, unsere Sorgen, unsere negativen Gedanken, unsere Selbstanklage, unsere Schuldgefühle, die Verletzungen, die uns das Leben zugefügt hat, runterzuschlucken. Oder dass es den anderen besser geht. Vermeintlich. Wissen wir immer gar nicht so genau, denken wir uns aber so. Dass sie erfolgreicher sind. Angeblich mehr Glück im Leben haben. Vielleicht sogar noch ohne Gott leben. Diese Gedanken sind wie Giftfässer, die in unserem Leben nach und nach irgendwann ihr tödliches Gift streuen und abgeben. Oder wie Zeitbomben, die dahin schwelen und irgendwann hochgehen, wenn sie keiner entschärft. Wir dürfen das nicht behalten. Wir dürfen das nicht einfach immer nur runterschlucken. Wir dürfen den Frust auch nicht in Aggression gegen andere Luft verschaffen, so wie wir es ja auch manchmal gerne machen. Wohin aber damit? Wohin mit dem Ballast? Wohin mit diesen Giftfässern? Der Psalmbeter aus Psalm 73, dieser Asaf, macht das schon richtig. Er kommt mit dem ganzen Mist zu Gott und schüttet dort sein Herz aus. Seine dunklen Gedanken, seine unschönen Gedanken. Beten und mit dem ganzen Mist in einer großen Klage zu Gott kommen und dort sein Herz erleichtern. Das ist nicht nur erlaubt, das ist auch geboten. Am Kreuz von Golgatha bei Jesus ist das Endlager für unseren Seelenmüll. Wir könnten mit eigenen Worten beten, so wie unser Schnabel gewachsen ist, wie ich vorhin gesagt habe, so wie unser Schnabel gewachsen ist, mit eigenen Worten beten. Wir könnten auch so ein Psalmgebet einmal zur Hand nehmen und uns entlang dieses Psalmes Worte geben lassen. Oder einfach so einen Psalm aus der Bibel nachbeten. Wir könnten einen Psalm oder so ein Gebet selbst schreiben, selbst formulieren. Wir könnten auch, wenn wir künstlerisch veranlagt sind, vielleicht so ein Gebet malen oder tanzen oder spielen. Wichtig ist, dass es ehrlich ist, dass es von Herzen kommt und dass unsere Gefühle mit reinkommen. Das gefällt mir an diesen Gebeten aus der Bibel, dass sie nicht weichgespült sind. Sie fordern uns heraus, ehrlich zu werden emotional zu werden, authentisch zu sein, das reinigt unsere Seele. Und erst wenn das, was da so in uns ist, was zwischen Gott und uns steht, herauskommt, mal ausgesprochen wird, dann sind wir frei für eine neue Begegnung mit Gott. Es ist kein Zufall, dass dieser Psalm nicht dabei stehen bleibt, sondern einen zweiten Teil hat. Es ist kein Zufall, dass dieser Psalm auf geheimnisvolle Weise, dieses Gebet, während des Betens, während des Gebets eine Wendung bekommt. Psalm 73 und viele andere dieser Gebete auch. Plötzlich ist da, wenn wir diesen Psalm lesen, eine neue Melodie, ein neuer Grundton. Hoffnungstöne sind da, versöhnliche Töne, Zuversicht und Stärke und Vertrauen. Und ganz oft wird gerade in diesen Psalmen gebeten, diese neue Melodie eingeleitet durch ein bestimmtes Wort. Für mich ist dieses Wort eines der wichtigsten theologischen Begriffe der Bibel überhaupt. Es gibt in der Bibel ja viele große theologische Begriffe. Glaube zum Beispiel oder Gerechtigkeit oder Reich Gottes oder Versöhnung. Über jeden dieser Begriffe könnte man einen langen Lexikonartikel in einem Bibellexikon nachlesen. Über das Wort, über das ich spreche und das in diesen Psalmen oder an anderen Bibelstellen ganz oft eine Wendung herbeiführt, gibt es kaum einen Lexikonartikel. Ich glaube, es ist eines der meist unterschätzten, aber wichtigsten theologischen Begriffe der Bibel überhaupt. Dieses Wort heißt dennoch. Das Wort dennoch ist für mich eines der wirklich großen biblischen Begriffe. Im Psalm 73, Vers 23 heißt es, wie aus dem Nichts, dennoch bleibe ich stets an dir, Gott, denn du hältst mich bei deiner Hand. Dennoch ist eine 180-Grad-Wende. Dennoch ist das Trotzige trotzdem. Mitten in dem ganzen Mist, dennoch halte ich mich stets an dir. Und bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand und führst mich. Dennoch, das heißt, eigentlich sind die Fakten so und so. Dennoch. Eigentlich ist es so und so. Dennoch. Mit menschlichen Augen gesprochen ist es hoffnungslos. Dennoch. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei der Hand. Du leitest mich mit deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Das Dennoch des Glaubens ist nicht irrational, sondern das Dennoch des Glaubens bezieht einfach nur die Realität Gottes ein in unsere Realität und rechnet mit dem Faktor Gott mitten in den anderen menschlichen Fakten. Das ist nicht irrational, sondern das ist überaus realistisch. Das Dennoch des Glaubens wird uns mitten in diesem Gebet zuteil, wo wir uns daran erinnern, was wirklich, wirklich ist. Das Dennoch des Glaubens ist Gottes Wirklichkeit mitten in unserer Wirklichkeit. Gottes Möglichkeiten mitten in unseren Unmöglichkeiten. Ohne Gott sehen wir die Wirklichkeit eben nicht ganz, sondern nur halb. Ohne die Wahrheit Gottes haben wir immer nur eine halbe Wahrheit. Also das Zweite, was ich im Blick auf das Gebet von diesem Psalm 73 her sagen will, ist, dass wir im Gebet nicht nur uns aussprechen, sondern dass wir im Gebet zurückfinden zu Gott, zu dem, was wirklich zählt und was wirklich wichtig ist. Dass wir nicht nur wahrnehmen, was vor unseren Augen ist, sondern die Dinge ein bisschen lernen, aus Gottes Sicht zu sehen. Vom Standpunkt des Dennochs, des Glaubens aus. Ich möchte zum Schluss noch ein paar allgemeine Dinge zum Thema Gebet sagen. Wobei ich finde, dass ich das Wichtigste schon gesagt habe, dass wir beten lernen müssen. Und damit, wenn die Bibel das sagt, meint die Bibel uns alle. Egal, ob wir seit 2 Jahren oder seit 20 Jahren beten. Wir sind Lernende und wir bleiben das auch. Aber was genau sollen wir lernen beim Beten? Wenn wir in die Bergpredigt schauen, geht es offenbar nicht so sehr darum, zu lernen, wie wir beten sollen. Also, wo wir es tun oder wann wir es tun oder mit wem oder in welcher Körperhaltung. Die Bibel sagt fast gar nichts darüber. Es scheint nicht wichtig zu sein. Jesus sagte einmal, viel plappern beim Beten, das tun die Heiden. Sie denken, dass wenn sie viele Worte machen, dass sie bei Gott etwas erreichen können. Jesus sagt in der Bergpredigt, mach's ehrlich, mach's persönlich und mach's kurz. Ist völlig okay. Es geht nicht so sehr darum, wie wir beten sollen. Es geht auch nicht so sehr darum, was wir beten sollen. Natürlich könnten wir im Gebet ein bisschen öfter vielleicht du sagen, um Gott anzusprechen, oder wir, um uns alle zu meinen und nicht so sehr ich, meiner, mir, mich, dauernd nur um uns selbst zu kreisen. Aber beten ist etwas anderes als eine lange Wunschliste bei Gott abzugeben. Jesus sagte zu diesen Wunschlistengebeten einmal etwas sehr Irritierendes, aber auch sehr Tröstliches. Er sagte, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, schon bevor ihr ihn darum bittet. Ist das nicht tröstlich? Sagt aber auch, diese Wunschlisten-Gebete sind eigentlich gar nicht so dran. Worum geht's aber dann? Was haben wir zu lernen? Wenn es nicht darum geht, wie wir beten sollen, auch nicht, was wir beten sollen. Ganz einfach. Wenn wir beten lernen sollen, geht es darum, dass wir beten. Das ist es. Beten nährt unser geistliches Leben. Es geht vor allem darum, dass wir beten. Dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir ihm die Dinge sagen, die wir uns beschäftigen und dass wir dann auf ihn hören. Es ist nicht so sehr wichtig, wie wir beten und nicht so sehr wichtig, was wir beten, sondern es ist wichtig, dass wir beten. Deswegen sagt die Bibel dazu etwas Überraschendes. Sie sagt, betet alle Zeit. Betet dauernd. Es geht um das Gebet an sich, um die Verbindung mit Gott an sich, um die Online-Flatrate nach oben an sich. Dass wir beten, dass wir uns neu hineinfinden in die Muttersprache mit Gott. Meist wollen wir mit unseren Gebeten versuchen, irgendwie Gott zu verändern, dass er so oder so handeln soll. Oder wir wollen mit unseren Gebeten erreichen, dass sich die Dinge ändern, dass dies und das anders werden soll. Das alles ist nicht der springende Punkt beim Beten. Der springende Punkt beim Beten ist nicht der, dass sich Gott verändert oder dass sich die Dinge verändern, sondern dass wir uns verändern. Dass wir uns verändern lassen durch das Beten. Durch das Gebet von Gott verändert werden. Man sagt zwar, dass das Gebet die Dinge verändert, aber vielmehr noch eigentlich verändert es uns. Und wenn wir uns verändern, verändern sich die Dinge. Aber vielleicht ist es sogar so, dass die Dinge sogar bleiben, wie wir sind, und trotzdem ist alles anders, weil wir uns verändert haben. Gebet verändert uns. Die Zeit mit Gott zu verbringen, darauf kommt es an, das verändert uns. Jetzt bin ich am Schluss. Konkret, wie können wir kraftvoller beten? Ich habe dazu drei Dinge gesagt, die will ich nochmal kurz uns in Erinnerung rufen. Wie können wir kraftvoller beten? Erstens, ein kraftvoller Beter ist ein Beter, der ehrlich und authentisch in seinen Gebeten ist. Ein Beter, der den Mut hat, mit seinem wie auch immer angefüllten Herz den Weg zu Gott zu finden und sein Herz bei ihm auszuschütten, und zwar so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Wie er es eben sagen kann. Das ist okay. Zweitens, ein kraftvoller Beter ist ein Beter, der nicht im Klagen stecken bleibt, sondern im Gebet nach Gott sucht. Nach dem, was ihm da abhandengekommen ist. Nach der wirklichen Wirklichkeit. Nach dem Dennoch des Glaubens. Und vom Dennoch des Glaubens her neue Hoffnung und neuen Lebensmut bekommt. Und drittens, ein kraftvoller Beter ist der Beter, der sich nicht so sehr darum kümmert, wie er beten soll oder was er beten soll, sondern der einfach betet. Das Gebet verändert nicht Gott, nicht die Dinge, sondern es verändert uns, und deshalb ist es gut. In diesem Sinne, praying by doing. Amen.